ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Jetzt gibt es ein Datum. Am 23. Februar soll der Bundestag neu gewählt werden. Darauf haben sich die Fraktionen von SPD und Union geeinigt. Und so sieht der genaue Ablauf aus. Bundeskanzler Scholz wird die Vertrauensfrage im Bundestag nun schon am 16. Dezember stellen. Dabei steht zu erwarten, dass er keine Mehrheit bekommt. Daraufhin wird er Bundespräsident Steinmeier bitten, Neuwahlen anzusetzen. Steinmeier hat dann 21 Tage Bedenkzeit und spätestens nach weiteren 60 Tagen muss die Wahl stattfinden. Diese Frist würde mit dem 23. Februar eingehalten.
Konkretes Datum, konkrete Herausforderungen. Im Saarland sind wie in Sachsen zum Wahltermin Schulferien. Die Wahlleitung vermutet, dass es schwierig wird, Wahlhelfer zu finden und dass mehr Menschen per Brief abstimmen wollen.
Die Briefwahl wird stattfinden wie gehabt. Das heißt, jeder Wahlberechtigte hat die Wahl, ob er per Urnenwahl oder per Briefwahl an der Wahl teilnimmt. Aber der Briefwahlzeitraum wird verkürzt.
Nicht nur im Saarland, sondern bundesweit werden Briefwählerinnen und Wähler statt wie sonst 6 Wochen diesmal nur 2 haben, um ihre Stimme abzugeben. Das liegt daran, dass vorher noch viel zu tun ist. Die Parteien müssen Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen. Teilweise sind Sonderparteitage nötig. Einzelbewerberinnen und Bewerber sowie kleinere Parteien müssen Unterstützungsunterschriften sammeln. Der eigentliche Wahlkampf dann rund um Weihnachten. All das wollen die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Union beachtet haben bei der Suche nach dem Wahltermin. Nun gehe es darum, die Zeit vor der Neuwahl zu nutzen, heißt es aus der SPD.
Ich war schon der Meinung gewesen, dass auch Inhalte neben dem Wahltermin eine große Rolle spielen sollten. Und zwar geht es dort um die steuerliche Progression, es geht um das Kindergeld, es geht letztlich aber auch darum, die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts und des Bundestages auch zu stärken und viele andere Dinge auch.
Die Union wollte ursprünglich Neuwahlen schon im Januar. Heute zeigt sie sich mit dem Kompromiss zufrieden.
Wir können in dieser Sitzungswoche noch einige Entscheidungen treffen. Es gibt 2, 3, die keinen Fristaufschub erlauben, wie zum Beispiel die Zurückverweisung des Nachtragshaushaltes 2024 in den Haushaltsausschuss. Das können wir in dieser Woche machen.
Am Abend kommen Oppositionsführer und die Spitzen der Regierungsfraktionen erneut zum Gespräch zusammen. Auf Einladung von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue. Er hält den Termin am 23. Februar für realistisch.
Nehmen Sie Platz.
Und mahnt die demokratische Mitte zur Verantwortung bis zur Neuwahl.
Und damit zu Markus Preis. Sie stehen vor Schloss Bellevue, dem Amtssitz von Bundespräsident Steinmeier. Was ist denn das Ergebnis des Treffens?
Ja, dass es offenbar ein sehr konstruktives Gespräch gab und der Bundespräsident den vorgelegten Plan billigt. Zum jetzigen Zeitpunkt, also der 23. Februar, der realistische Wahltermin ist. Aber er ist natürlich noch nicht definitiv, denn dafür muss die Vertrauensfrage vom Bundeskanzler gestellt werden. Wir hören, dass Olaf Scholz morgen bei der Regierungserklärung auch sagen wird, dass er die am 16. Dezember stellen will. Und dann gibt es noch ein bisschen Zeitraum, um dann noch Gesetze zu verabschieden. Wir hören, dass auch darüber heute Abend gesprochen wurde. Es gibt ja noch eine ganze Reihe Projekte, die man noch umsetzen könnte. Dazu zählen offenbar auch Beschaffungsprojekte für die Bundeswehr und auch die gesetzlichen Voraussetzungen für die Entsendung der Brigade nach Litauen. Und ob es das Deutschlandticket noch geben wird, darüber wird offenbar heute Abend noch verhandelt.
Der Wahlkampf hat ja de facto schon begonnen. Was ist jetzt in den kommenden Wochen zu erwarten?
Also das konnte man heute erahnen. Dienstag ist immer der Tag, wo die Fraktionen tagen und die Fraktionsvorsitzenden dann hinterher sich auch äußern. Was man klar beobachten konnte, ist, die Ampel ist wirklich Geschichte. Vor einer Woche hat sich noch jeder an dieser Regierung abgearbeitet. Das war heute überhaupt kein Thema mehr. Im Gegenteil, man sah, wie sich neue Bündnisse sozusagen zusammenfügten. Die FDP hat sich unglaublich stark an die Seite der CDU gestellt. Und umgekehrt, die AfD hat sich weniger um die SPD und die Grünen gekümmert, sondern die Attacke auch auf die CDU begonnen. Also das war heute schon deutlich im Ton, dass da ein scharfer Wahlkampf kommt und dass es auch wahrscheinlich nicht so sehr darum nur geht, wer um 1 oder 2 Prozentpunkte zulegt, sondern man sieht, da werden sich neue Konstellationen bilden. Und man hört auch in Berlin schon nachdenkliche Stimmen, die einfach die Frage stellen, dass man ja eigentlich von dieser Wahl so einen Neustart erwarten würde, aber es vielleicht hinterher richtig schwierig wird mit der Regierungsbildung.
Danke. Markus Preis. Zu den Gesetzentwürfen, die die Restkoalition aus SPD und Grünen noch durch den Bundestag bringen will, gehört auch das sogenannte Wachstumspaket. Es besteht aus einer Reihe von Maßnahmen, die die Wirtschaft wiederbeleben sollen. Ob es dafür genug Stimmen von der Opposition gibt, ist aber fraglich.
Die deutsche Wirtschaft soll endlich wieder in Fahrt kommen. Vor gut 3 Monaten hatte die Ampelregierung deshalb eine Wachstumsinitiative beschlossen. 49 Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft, zum Beispiel einfachere Steuern oder weniger Bürokratie. Durch das Ampel-Aus sind viele der geplanten Hilfen nun aber gefährdet.
Das ist natürlich die Konsequenz, dass eine Regierung keine Mehrheit mehr hat, dass jetzt sehr viele Gesetzesvorhaben, auf die Leute teilweise warten, vielleicht verzögert oder gar nicht kommen.
Für die Unternehmen ein großes Problem. Weil ein Großteil der 49 Hilfsmaßnahmen noch nicht umgesetzt wurde, werden viele nun neu im Bundestag verhandelt.
Deswegen ist natürlich jetzt noch mal neue Dynamik drin. Und diese neue Dynamik kann ja auch in was Positives gemünzt werden.
Wenn Sozialdemokraten und Grüne für einzelne Punkte noch den Mut haben, die Wirtschaft nach vorne zu bringen und das in dieser Wahlperiode zu beschließen, wäre es gut. Allein nach den letzten Tagen fehlt mir ein bisschen der Glaube daran.
Sollten sich die ehemaligen Ampelfraktionen nicht mehr auf eine Umsetzung ihrer eigenen Maßnahmen einigen, könnte die Union aushelfen. Doch die will das aus Prinzip nicht.
Die ganze Wirtschaftspolitik von jetzt Rot-Grün, vorher der Ampel, war falsch, ist falsch, bleibt falsch. Und deswegen werden wir jetzt nicht Einzelmaßnahmen irgendwie wahllos zustimmen. Wir wollen neue Wahlen, wir wollen eine echte Wirtschaftswende.
Die Ampelfraktionen müssten also aufeinander zugehen. Im Bundestag glaubt deshalb kaum jemand daran, dass die Wachstumsinitiative noch umgesetzt wird, wie geplant.
Ein Zeichen an die Politik, dass Kompromisse möglich seien. So sehen Gewerkschaft und Arbeitgeber ihren Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie. In einem Verhandlungsmarathon war ihnen der Durchbruch gelungen. Die Einigung sieht vor, dass die Löhne und Gehälter in 2 Stufen erhöht werden. Von April 2025 an um 2%, zum April 2026 dann noch einmal um 3,1%. Zusätzlich vereinbart wurde für alle Beschäftigten eine Einmalzahlung von 600 Euro bis spätestens Februar 2025.
Für die Belegschaft des Pumpenherstellers Pleuger Industries in Hamburg ist das Ergebnis der Tarifverhandlungen wichtig. Denn ihr Haustarifvertrag orientiert sich üblicherweise daran.
Ein bisschen mehr in der Tasche haben, das ist sehr selbstverständlich. Ne? Ist für alle gut. Ne? Und ich finde, das haben wir auch verdient. Ne?
Und wir wollen ja auch unsere Arbeitsplätze behalten. Ich denke, das muss immer ein Geben und ein Nehmen.
18 Stunden hatte das Geben und Nehmen in der letzten Runde dann auch gedauert. Am Ende verbucht die IG Metall die Entgelterhöhung besonders für Auszubildende als Erfolg. Die lange Laufzeit des Abschlusses hatten die Arbeitgeber durchgesetzt.
Tarifpolitik ist kein Wunschkonzert, sondern am Ende des Tages müssen wir einen Kompromiss schmieden. Und während viele Faktoren um uns herum instabil sind, nicht mehr funktionieren, nicht mehr verlässlich sind, funktioniert die Tarifpartnerschaft der Metall-Elektroindustrie.
Wir haben in einer extrem schwierigen Situation mit sehr weit auseinanderliegenden Positionen die ganze Nacht hart und intensiv gerungen und wir haben Lösungen geschaffen.
Die Unternehmensführung von Pleuger Industries sagt, mit dem Ergebnis dieser Verhandlungen könne man arbeiten.
Ich bin erstmal erleichtert, dass es zu einem Ergebnis gekommen ist, was auch diese Laufzeit hat. Es ist trotzdem immer noch eine gewisse Ungewissheit, was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu, wie entwickelt sich die Wirtschaft. Es ist aber trotzdem jetzt planbar.
Der Tarifabschluss der Metall- und Elektroindustrie soll für 3,9 Millionen Beschäftigte gelten.
Der Autohersteller Ford plant in seinem Kölner Werk insgesamt 3 Wochen Kurzarbeit ab Montag. Unternehmen und Betriebsrat bestätigten einen entsprechenden Bericht des Kölner Stadtanzeigers. Es geht um etwa 12.000 Beschäftigte. Grund ist offenbar die schwache Nachfrage nach E-Autos. In Köln werden die Elektromodelle Explorer und Capri gebaut. Dort soll bis zu den Weihnachtsferien abwechselnd je eine Woche gearbeitet und eine ausgesetzt werden. Nach Monaten der Abschwächung legt die Inflationsrate in Deutschland wieder zu. Im Oktober erhöhten sich die Verbraucherpreise um 2,0% im Vergleich zu Oktober 2023, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Preistreiber waren demnach vor allem Dienstleistungen wie Versicherungen und Lebensmittel. Butter verteuerte sich um fast 40%. Im September hatte die Teuerungsrate noch 1,6% betragen, was der tiefste Stand seit 3,5 Jahren war. Die Fähigkeiten von Achtklässlern mit digitalen Medien umzugehen liegen in Deutschland, einer Studie zufolge, über dem internationalen Durchschnitt. Allerdings hätten viele der Jugendlichen nur Grundkenntnisse, nur wenige erreichten die Leistungsspitze. Unterschiede gibt es bei der sozialen Herkunft sowie zwischen Gymnasien und anderen Schulformen. Erfragt wurde zum Beispiel, wie gut die Jugendlichen die digitale Technik nutzen und wie kritisch sie damit umgehen. Teilnehmende aus mehr als 30 Ländern wurden für die Studie befragt.
Sie recherchieren Informationen im Internet und bauen daraus eine Präsentation. An der Marie-Reinders-Realschule in Dortmund, Alltag. Die Jugendlichen sollen fit gemacht werden für das digitale Leben.
Ich interessiere mich schon sehr für das ganze Thema Technik, Laptop, auch jetzt KI natürlich. Aber ich glaube, dass ich trotzdem manchmal ein bisschen zu leichtgläubig bin, manchen Websites gegenüber.
Ich finde, dass halt im Internet gibt es halt viele Fake News.
Quellen gegenchecken, künstliche Intelligenz nutzen, aber auch Gefahren einschätzen. Längst nicht alle Schüler in Deutschland können das, zeigt eine aktuelle internationale Studie. Die Schüler sind im Schnitt sogar schlechter geworden. Demnach haben 40% der Achtklässler in Deutschland nur rudimentäre, also geringe Kompetenzen, wenn es darum geht, bestimmte Programme zu bedienen oder Informationen im Netz zu finden. Vor 10 Jahren war dieser Wert besser, lag bei 29%. Heute könnten viele nur noch wischen und klicken, sagt die Leiterin der Studie für Deutschland. Die technische Ausstattung sei im Schnitt eigentlich besser geworden und die Lehrer digital fitter, aber offenbar nicht an allen Schulen.
Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir eben, dass sich in der Schule 4 Schülerinnen ein Gerät teilen. Und das ist natürlich nicht so, dass die Schülerinnen sich das wirklich teilen, sondern dass eben ein Kind, ein Jugendlicher so ein digitales Medium zum Lernen hat und 3 Kinder oder Jugendliche eben leer ausgehen.
Und noch etwas zeigt die Studie, wie digital kompetent Schüler sind, hängt auch mit dem Einkommen ihrer Eltern zusammen. In Dortmund bekommt jeder Schüler von der Stadt ein eigenes Leihgerät. Für mehr Chancengleichheit.
Kirsten Fehrs bleibt Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands. Die Synode der EKD, also das Kirchenparlament, wählte sie heute in Würzburg mit 97 zu 130 Stimmen. Die Hamburger Bischöfin hatte keine Gegenkandidaten. Fehrs hatte das Amt bereits ein Jahr kommissarisch inne. Die 63-Jährige sagte nach der Wahl, sie wolle sich weiter für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche einsetzen. Die EKD vertritt 20 Landeskirchen und 18,6 Millionen evangelische Christen in Deutschland. 2 Wochen nach der Unwetterkatastrophe in Spanien kämpfen die Menschen noch immer gegen den Schlamm. Erst wenn er weggeschafft ist, kann das eigentliche Aufräumen beginnen. Außer dem Militär helfen dabei Freiwillige aus den benachbarten Regionen. Und auch aus Deutschland ist Unterstützung eingetroffen.
Mancherorts sieht es noch so aus, als sei es gestern passiert. Regen und Schlamm, die Flut. Was Bewohnern der Region wie hier in Catarroja Mut macht, die große Hilfsbereitschaft vieler Freiwilliger, die aus ganz Spanien in die rund 80 betroffenen Orte kommen, um zu helfen. Wie Anna aus der Nähe von Barcelona. So etwas könnte uns ja auch passieren. Und dann wünsche ich mir ja auch Hilfe. Nur Schlamm schippen, das hilft Carmelo Rodriguez in diesen Tagen nicht. Bäume und Autos wären heute vor 2 Wochen wie Torpedos in sein Haus geschossen. Nun fehlen Wände. Was wir jetzt brauchen? Maurer. Alles Schritt für Schritt, um das hier wieder bewohnbar zu machen. Es wird dauern. Hilfe für andere Probleme kommt nun auch aus Deutschland. Die Organisation Luftfahrt ohne Grenzen hat einen LKW geschickt, beladen unter anderem mit Hochdruckreinigern, die hier dringend gebraucht werden.
Ich finde, hier ist Hilfe wirklich dringend nötig. Und wir werden sie sicher auch weiter leisten wollen und wahrscheinlich auch können.
Die Deutschen arbeiten mit spanischen Kollegen zusammen, um herauszufinden, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird und ob die Zufahrten frei sind. Viele freiwillige Helfer und Hilfe auch aus dem Ausland. Die Menschen in den spanischen Flutdörfern schreiben vielfach, was sie fühlen. Gracias. Danke.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 13. November.
Ein Tief in höheren Luftschichten sorgt morgen für unbeständigeres Wetter.
In der Nacht regnet es etwas gebietsweise Richtung Osten, ansonsten ist es meist trocken. Dabei überwiegen die Wolken, auch am Tag. Meist viele Wolken oder Nebel, vielerorts regnet es. In den östlichen Mittelgebirgen und im Alpenvorland etwas Schnee, im Nordosten und ganz im Westen ist es meist trocken. In der Nacht 8 bis 6 Grad an den Küsten, leichter Frost im Südosten. Am Tag 1 Grad unmittelbar an den Alpen, 12 Grad auf den ostfriesischen Inseln. Am Donnerstag, vor allem in der Südhälfte, hier unter etwas Regen oder Sprühregen. Am Freitag ist es häufig trüb, etwas Niesel, Sonne Richtung Alpen und Schwarzwald. Am Samstag ist es erst neblig trüb, später kommt hier und da die Sonne zum Vorschein. Vor allem an den Küsten ist es windig.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Helge Fußt schauen wir auf kleine Parteien, die der Neuwahltermin im Februar vor erhebliche Probleme stellt. Und wir zeigen ein neues, flexibleres Pflegemodell, das alle Beteiligten zufriedener macht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.